Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute. Andrea Gerhardt und Frank Ferchau im Gespräch mit spannenden UnternehmerInnen. Präsentiert von Ferchau, eine der führenden europäischen Plattformen für erstklassige Technologiedienstleistungen.
Und damit begrüße ich euch. Schön, dass ihr auch heute wieder bei unserer dritten Folge von der Staffel 3 mit dabei seid. Und wie immer haben wir ein hochspannendes und topaktuelles Thema für euch parat. Bevor wir aber näher darauf eingehen, erstmal hallo, lieber Frank.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich auch sehr, sehr, sehr auf unseren heutigen Podcast und vor allem auf unseren Gast. Ich bin schon neugierig, was er uns zu sagen hat.
Ja, so geht's mir auch, lieber Frank. Wenn wir mal auf unser heutiges Thema Leadership Reloaded, wie führt man in Hochleistungsorganisationen mit Haltung schauen, können unsere Hörerinnen und Hörer den Eindruck kriegen, dass wir ständig darüber reden, wie Führung sich verändern muss und welche Bedeutung Purpose, das Arbeitsumfeld und die Arbeits- oder beziehungsweise die Unternehmen Lebenskultur haben. Hier vielleicht mal eingeschoben für alle eine Definition. Was meinen wir eigentlich mit Hochleistungsorganisationen? Eine Hochleistungsorganisation ist eine Organisation, die durch exzellente Führung, hoch engagierte Mitarbeitende, klare strategische Ausrichtung und kontinuierliche Verbesserung dauerhaft bessere Ergebnisse erzielt als vergleichbare Organisationen. Also zurück zum Thema, wir können alle davon ausgehen, wir wissen, was los ist im Punkto Leadership, wie zu handeln ist, aber die Zahlen lügen auch nicht. Laut einer aktuellen Gallup-Studie zeigt sich, dass sich die Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland emotional gar nicht an ihr Unternehmen gebunden fühlen. Und das liegt eben vor allem daran, dass Führungskräfte die Kultur nicht leben, die sie predigen. Und auch ich, Andrea, kann ganz persönlich ein Lied davon singen und habe das schon das ein oder andere Mal erlebt. Das Ergebnis der Studie ist aber auch für Unternehmen eine ziemlich alarmierende Erkenntnis, um es hier mal vorsichtig auszudrücken. Also gilt es weiterhin, wir brauchen noch mehr Deep Dive in Sachen Leadership und den liefern wir euch heute gerne.
Ja, diese Entwicklung, die du beschreibst aus der Gallup-Studie, das ist in der Tat besorgniserregend. Mein Eindruck ist, dass hier im Wettlauf um die Effizienz in einer immer digitaler tickenden Welt und jetzt auch immer mehr mit der Hilfe von KI die Menschen im Arbeitsprozess nicht vergessen, aber vernachlässigt werden. Das kann aus meiner Sicht eben nicht der richtige Weg sein. Klar, wir brauchen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, Prozessoptimierung. Wir sollten auch alle zur Verfügung stehenden Tools nutzen, aber wir dürfen dabei den Menschen das Caring, die Emotion, in meinen Augen immer noch der wichtigste Faktor für die Mitarbeitenden, nicht vernachlässigen. Und hier kommt Führung spielen. Führung bedeutet eben nicht nur Zielvereinbarungen und Reporting-Schleifen. Wir müssen vielmehr einen nahbaren, offenen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, damit jeder und jede sich wohlfühlt, sich sicher fühlt und das Beste zum Gesamtergebnis beitragen kann. Das gilt nicht nur in Zeiten, wo es konjunkturell bergauf geht, sondern es gilt natürlich insbesondere in Zeiten, wo es schwierig wird, wo es um Stagnation geht, um Rezession. Das sind aus meiner Perspektive die Grundzutaten für erfolgreiches Leadership und eine hohe Mitarbeiterbindung.
Da bin ich sehr gespannt, was ihr rausarbeiten werdet in Sachen von Krisenzeiten und Leadership. Wir sind uns also einig, lieber Frank. Also Unternehmen und auch Führungskräfte können ein paar neue Impulse auf jeden Fall gebrauchen. Und den Auftakt liefern wir eben mit dieser Folge. Ansonsten laufen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwann davon, was sie dann in Zeiten eines extremen Fachkräftemangels doppelt hart trifft. Auch darüber haben wir ja schon öfter hier gesprochen. Aber wir wollen ja heute nicht nur die Köpfe schütteln, sondern auch über Lösungen sprechen. Und dafür, du hast es schon angeteasert, haben wir heute genau den richtigen Gast hier im Podcast. Oliver Maaßen ist da. Er ist Personalvorstand beim Maschinenbauer Trumpf. In Hamburg geboren, was mich natürlich gleich als Wahlhamburgerin mit ihm verbindet, ist Herr Maaßen ein erfahrener und versierter HR-Experte, der genau weiß, wie erfolgreiches Leadership gelebt und aktiv gestaltet werden muss. Oliver Maaßen setzt sich für einen klaren Führungsstil ein und steht für das Credo Good Leadership statt New Leadership. Ich bin super gespannt, was hinter dieser Aussage steckt. Mit ihm wirst du, lieber Frank, heute über das Thema, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, Leadership Reloaded sprechen. Und ich bin sehr gespannt, welche Impulse ihr mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben werdet. Und ziehe mich gleich in den Backstage-Raum zurück und höre euch gespannt zu. Ganz viel Spaß.
Du sagst das, lieber Andrea. Oliver Maaßen weiß ganz genau, was es heißt, in einer international agierenden Hochleistungsorganisation Haltung zu zeigen und Leadership in Zeiten der hohen Veränderung optimal zu gestalten. Lieber Oliver, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Frank, herzlichen Dank und Gruß an alle, die uns zuhören aus dem schwäbischen Ditzingen.
Oliver, was bedeutet für dich gute Führung und wie hat sich dein Verständnis davon über die Jahre hinweg entwickelt?
Also die einfachste Definition aus meiner Sicht von Führung oder Leadership, ich benutze beide Begriffe relativ parallel, ist im Englischen, a leader is someone who has followers. Also wie schaffe ich es als Führungskraft, dass die mir anvertrauten Menschen mir folgen? Und Follower ist nicht Instagram gemeint, sondern ist gemeint, wie schaffe ich es, dass Menschen das, was ich tue, was ich zeige, was ich an Haltung habe, als etwas Positives bewerten und sagen, ja, der Typ, die Typin ist jemand, dem folge ich. Da habe ich ein Grundvertrauen, ein Verständnis. Da weiß ich, wo derjenige, diejenige hin will. Und das ist zunächst mal ein Thema des Vertrauensaufbaus, des Miteinanders ins Gespräch kommen, des Feedbacks, der Leitplanken. Und wir können das gerne alles gleich vertiefen. Aber am Ende ist Leadership aus meiner Sicht, und deshalb war es auch in der Anmoderation richtig, ich wehre mich gegen diese ganzen New-Geschichten und New Work oder auch, ihr sagt auch Reloaded. Ja, das gehe ich noch eher mit als New. Aber meine Antwort ist immer, wenn jemand kommt, und das passiert mir im Moment täglich, irgendein Berater, der sagt, ihr müsst New Leadership machen. Ich sage, nee, müssen wir nicht, wir müssen Leadership machen. Oder Good Leadership machen. Macht's doch erstmal richtig, bevor ihr es New machen wollt.
Gut, dann drängt sich ja die Frage auf, Oliver, was ist Good Leadership?
Ja, und darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich 3 Stunden gemeinsam philosophieren, Frank. Machen wir es mal sehr einfach. Wenn wir bei dieser Leader is someone who has followers Definition bleiben, dann ist Good Leadership eine Situation zu schaffen, ein Umfeld zu kreieren, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Weg mitgehen, den ich vorgehe. Und indem wir in einem Austausch miteinander sind, der es den Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, ihr volles Potenzial entfalten zu können und zu wollen. So einfach ist das. Und jetzt können wir das natürlich mit 100.000 Ankern unterlegen. Können wir gerne machen. Lass mich mal vielleicht die wichtigsten 3, die ich immer wieder nutze, wenn ich gefragt werde, was empfehlen Sie uns als Führungskräften, wie sollen wir sein, was sollen wir tun? Ich finde, eines der wichtigsten Themen ist Neugier. Ich habe noch keine gute Führungskraft erlebt, die nicht neugierig ist, weil wenn sie nicht dauernd gierig auf Neues sind, dann werden sie sich auch nie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so auseinandersetzen, wie es nun mal nötig ist. Also Nachfragen, aktives Zuhören, Empathie und Neugier hängen für mich sehr nah zusammen. Das ist, glaube ich, erstmal eine Grundvoraussetzung. Nicht neugierige Menschen eignen sich in der Regel nicht als Führungskraft. Das Zweite, das aus meiner Sicht wichtiger wird, und das können wir gerne nachher auch nochmal vertiefen, ist führen wollen. Wir kennen das ja alle. In zurückliegenden Zeiten wurde der beste Sachbearbeiter, die beste Sachbearbeiterin Führungskraft. Und eben nicht derjenige, diejenige, die führen kann und führen will. Und ich glaube, das wird sich drehen. Im Übrigen beobachte ich zunehmend, dass junge Menschen immer weniger Interesse an Führung haben, dass wir für Führung werben müssen. Eine Aufgabe, die eine gute Führungskraft, ein guter Leader auch hat. So, und das dritte Element ist dann tatsächlich Zeit zu haben für Führung. Beobachte ganz häufig, dass Führungskräfte zu sehr in operativen Themen verstrickt sind, nicht sich die Zeit nehmen, die es braucht. Und zwar insbesondere Zeit, auch die Handlung zu erklären, das Why rüberzubringen. Deliver the Why ist eines der Führungskräfte-Mantras, die wir auch nutzen in unserer Führungskräfteentwicklung. Und wenn man das immer wieder macht und da ordentlich Zeit verbringt, dann wird man auch den Payback sehen. Dann wird man sehen, dass es sich auszahlt, das zu tun.
Würdest du sagen, Oliver, dass diese drei Kriterien Neugier führen wollen und sich auch die Zeit nehmen, dass sich das in der Zeit gewandelt hat? War früher Führung anders? Punkt A der Frage, also auf dem zeitlichen Horizont. Und unterscheiden, lassen sich Führungsprinzipien generell ableiten, wie diese drei Kriterien? Oder sind sie von, ich sag mal, Branche, Größe, Technologie abhängig? Wie würdest du das sehen?
Schwierige Frage, die haben wir auch diskutiert, als wir vor 2 Jahren begonnen haben, hier eine große Initiative für unsere 1600 Führungskräfte zu machen unter dem Stichwort Good Leadership. Da war ein Teil auch meiner Kollegen im Vorstand der Meinung, da müssten eigentlich Führungsprinzipien rauspurzeln. Eine klare Handlungsanweisung, die 10 Top-Kompetenzen oder Skills, die jede Führungskraft bei Trumpf haben soll. Und ich bin da sehr skeptisch und wir haben es am Ende auch nicht gemacht, weil eben, und das ist ja deine Frage, es abhängig ist von, in welcher Region der Welt sind wir unterwegs, in welcher Division sind wir unterwegs, welchen funktionalen Schwerpunkt habe ich, welche Herausforderungen des Marktes etc. muss ich begegnen. Das gibt graduell eine Verschiebung der Attribute, die gute Führung da ausmachen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, im Zeitablauf hat sich aus meiner Sicht an den grundlegenden Themen, Zeit haben, Neugier, Empathie etc., überhaupt nichts verändert. Das war so wichtig vor 20 Jahren, wie es heute wichtig ist. Wir gucken nur heute, Gott sei Dank, etwas stärker drauf. Ne? Wenn in der alten Zeit der beste Sachbearbeiter Führungskraft wurde, da wurde auf Führungskompetenzen überhaupt nicht geschaut. Das hat sich Gott sei Dank verändert und wir tun auch mehr, um diese Führungskompetenzen, die Skills, die nötig sind, auch entsprechend zu entwickeln.
Jetzt ist es ja so, dass wenn wir aus Zeiten der Hochkonjunktur kommen und Wachstum entwickeln, Führung anders aussieht als in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen, vielleicht auch wirtschaftlichen Rückmaus zum Zeit. Mhm. Gerade dieses Thema führen wollen macht vermutlich mehr Spaß, wenn alles aufwärts geht und man nur sozusagen auf der Personalrekrutierungsseite ist. Ich sag mal, Führung wird ja insbesondere dann schwierig, wenn es zum Beispiel eckig wird oder so. Was ist deine Erfahrung? Wie ändert sich Führung oder was sind zum Beispiel in diesen drei Punkten, was verändert sich in rezessiven Zeiten? Wir leben jetzt oder kommen ins dritte Jahr der Stagnation oder Rezession. Das heißt, in der Zeit, ich sage jetzt mal von 2008 bis 2019, haben wir das so nicht erlebt. Was ist jetzt sozusagen neu?
Die Situation, in der eine Führungskraft ist, wenn es schlecht wird, ist eine, die besonders Leadership herausfordert. Und das muss man erstmal annehmen können. Wir haben das auch gemerkt. Wir haben tatsächlich begonnen, Trainings für unsere Führungskräfte zu machen. Führen in schwierigen Zeiten. Schwierige Gespräche führen. Haltung zeigen in der Krise. Und da kann man dann sehr schön mal mit so ein paar Themen auch aufräumen. Ich habe ganz häufig gesehen, dass Management in der Krise sich in die Kommandozentrale zurückzieht, die Tür von innen abschließt und dann das Mikro anschaltet und sagt, Achtung, Achtung, hier kommt die Führungslosung des Tages. Und das ist natürlich grundfalsch. Gerade in Krisenzeiten müssen wir in den Maschinenraum gehen, müssen als Führungskräfte mehr da sein, mehr Zeit mit den Mitarbeitern verbringen. Und das musst du aber transportieren. Gerade junge Führungskräfte haben das ja noch nie erlebt. Die kennen Rekrutieren und Probleme mit Leuten lösen. Ich schmeiß Kapazitäten drauf. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und jetzt auf einmal in einer ganz anderen Zeit zu leben, da hilft nur Gespräche anbieten, Training anbieten, Reflexionsschleifen anbieten, Coaching-Möglichkeiten und so weiter.
Ja, klar, ich finde das gut, dass man sagt, okay, pass mal auf, das ist eine geänderte Zeit und ja, wir müssen Führungskräfte dazu ausbilden, nach 10 Jahren konjunkturellen Aufschwungs auch andere Botschaften zu transportieren. Hast du vielleicht noch ein paar Themen wie? Ich sag mal, du hattest ja auch schon mal, habe ich jetzt im Vorfeld gelesen, du hast gesagt, ignore the silence. Also Stille kann kein Führungsprinzip sein. Miteinander reden ist sicherlich wichtig. Ja. Aber wenn du jetzt dich in die Rolle unserer Zuhörer versetzt, und wenn du denen 3 Tipps geben willst, okay, Führung in schwierigen Zeiten, in rezessiven Zeiten, vermitteln von harten Botschaften, so dass Menschen, so wie du das gesagt hast, Führung akzeptieren und mitgehen, auch auf schwierigen Wegen. Was sind 2 oder 3 zentrale Botschaften, außer jetzt nicht von innen einschließen, vollkommen klar, das kann keine Lösung sein. Aber wenn du denn sagst, ich öffne die Tür für Kommunikation, was machst du dann oder was solltest du vermeiden?
Das erste und wichtigste und übrigens auch mein Lieblingsmantra ist, we bring the weather. Wir machen oder bringen das Wetter. Das ist ein Haltungsthema. Ich muss mir jederzeit als Führungskraft darüber klar sein, ich bringe das Wetter. Ich entscheide, ob es bei meinen Mitarbeitern regnet, die Sonne scheint oder sonst was. Und da sind sich viele Führungskräfte viel zu wenig bewusst, dass sie die Wettermacher sind. Und das siehst du dann in zwei Ausprägungen. Entweder die Solidarität mit den Mitarbeitern, also so eine Klassensprecherfunktion. Ja, uns geht's ja so schlecht und die da oben, die wollen doch. Und ach ja, wir Armen hier unten. Genauso verkehrt wie auf der anderen Seite schönes Wetter predigen und sagen, schaut mal, ist doch gar nicht so grau da draußen, sondern ich sehe da hinten blau und so weiter, in einer Zeit, in der das völlig unangemessen ist und bei den Mitarbeitern nicht ankommt. Und deswegen ist das zweite wichtige Thema eben dieses Thema Silence zu vermeiden, Schweigen zu vermeiden. Und das bedingt als drittes eine gnadenlose Ehrlichkeit. Es wird dir keiner abnehmen, wenn du das Regenwetter, das da draußen herrscht, als Sonne verkaufst. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt, also auf der einen Seite sich in der Haltung bewusst sein, ich habe hier eine Verantwortung, ich bringe das Wetter. Zweitens reden, da sein, diskutieren, sprechen und drittens gnadenlose Offenheit, Transparenz, dann glaube ich, hast du schon verdammt viel richtig gemacht.
Jetzt hat die Miriam Meckel mal gesagt, Führung ist zu sagen, was ist. Das ist ja, zahlt ja sehr darauf ein. Ne? Das stand mir in der Wirtschaftswoche. Jetzt sage ich mal so, ich glaube aber, dass diese drei Prinzipien, die du gerade erläutert hast, also von We Bring the Weather, Stille vermeiden und das Thema Ehrlichkeit, weißt du, das kannst du immer dann, finde ich, klar sagen, wenn du schwarz-weiße Verhältnisse hast. Oftmals ist es aber so, dass Umschwungprozesse nicht sprungfunktional einhergehen, sondern dass es eine schleichende Bewegung ist. Dass es offensichtlich viele Symptome gibt der Veränderung. Und wie leitet man diese Umschwenkprozesse ein, deines Erachtens als Führungskraft? Diesmal, wenn es schwarz-weiß ist und alle sehen, okay, pass mal auf, es ist jetzt alles anders. Aber der Turning Point der Führung geht doch eigentlich, weil du ja proaktiv, du musst ja vor dem Ball kommen, der geht ja schon viel vorher los. Du musst Dinge prognostizieren, die für ganz viele Kolleginnen und Kollegen gerade noch nicht zu sehen sind. Ja. Wie gehst du damit um? Wie sagst du, okay, pass mal auf, das ist jetzt ehrlich und wahr?
Ja.
Aber du bist vielleicht 5% diejenigen, die das so sehen. Und es gibt 95%, die sagen, nee, das geht so weiter wie 2008 bis 2019, war auch wunderbar.
Ja, also das ist ja das Schöne am Wetter, ja, am Wetter bringen. Wenn das Wetter da ist, musst du nur rausgucken, dann weißt du es. Es geht ja um die Wettervorhersage. Und das halte ich eben für wichtig, dass wir rechtzeitig über die Wettervorhersage, unsere Interpretation, was kommt da, sprechen. Mit den Grauschattierungen, die du erwähnst. Schwarz-Weiß ist immer einfach. Schwarz-Weiße Führungskommunikation ist easy, ja, ist 0-1, fertig. Aber Grauschattierungen rüberzubringen und auch mal, was ich auch für ein sehr wichtiges Element halte, auch mal zu sagen, dass man etwas nicht weiß, dass man keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Ich habe ganz häufig in meinen Führungsveranstaltungen und Mitarbeiterveranstaltungen in den letzten Monaten von der Glaskugel gesprochen. Um damit zum Ausdruck zu bringen, ich weiß es einfach nicht. Wir wissen es nicht. Der Vorstand navigiert in unsicherer Zeit. Wir sind im Nebel unterwegs. Wir fahren auf Sicht, all diese Bilder zu benutzen. Und die Zukunft kannst du dann auch nur als Glaskugel beschreiben. Ich halte das für ehrlich und für nicht verwerflich, wenn man das auch als Vorstand tut, zu sagen, ich habe keine Glaskugel. Wir müssen auf Sicht fahren. Wir wissen nicht, was in 2 Monaten in 6 Monaten, in 12 Monaten ist.
Jetzt ist es so, wir hatten das auch im vergangenen Jahr in der Presse sehen können, dass auf politischer Seite es ja nicht viel Kultur hat oder viel Vergangenheit hat, die Dinge so zu benennen, wie sie sind, sondern wir haben in den letzten 16 Jahren und danach in den 3 Jahren erlebt, dass Themen auszusitzen gegebenenfalls eine wirkliche Überlebensoption sein kann. Im letzten Jahr konntest du auch in der Wirtschaftspresse nachlesen, dass die Menschen vermehrt den wirtschaftlichen Führern glauben, weil sie eben Botschaften bekommen, die zwar jeder sieht und auch erahnt, unangenehmer Natur, die aber dann eben auf öffentlicher Seite wenig ausgesprochen werden und von daher mehr Akzeptanz den wirtschaftlichen Verantwortlichen geschenkt wird. Ist das etwas, was du selber so bestätigen würdest? Ist das eine Unterstützung dieses offenen, ehrlichen, gemeinsamen Findungsdialogs? Empfindest du das so?
Ja, ich glaube, in der Zustandsbeschreibung der Vergangenheit ist das richtig, wenn du daraus, was du ja eben auch ein Stück getan hast im Nebensatz, Hoffnung für die Zukunft ableitest, bin ich noch nicht so weit, was den politischen Dialog angeht und den Blick nach vorne angeht. Ich beobachte sehr stark, dass das wirtschaftliche Handeln und derer, die dafür die Verantwortung haben, in Deutschland einen Reputationsverlust hinnehmen musste über die letzten Jahre, den ich für nicht richtig halte, liegt vielleicht auch an uns selber, weil wir ja auch ein Stück dieses Wegducken gemacht haben. Wir, die sogenannte Wirtschaftselite, ja, es gibt ja, und insofern Kompliment für ein Format wie dieses, wenig Wirtschaftslenker, die sich so äußern, wie du es tust. Deswegen müssen wir, glaube ich, sehr viel mehr outspoken werden, müssen wir sehr viel mehr sagen, uns äußern in der Öffentlichkeit, wieder in die Debatte zurückkehren, in der Auseinandersetzung mit Politik, aber auch mit Medien. Denn ich sehe schon, dass die Medien da einen ganz gehörigen Anteil haben an dem, dass die Gesellschaft, die Managergilde von heute nicht mit besonders guten Schulnoten versieht.
Aber da kommen wir zum nächsten interessanten Thema. Ne? Ich sage mal, Führung gerade von unangenehmen Botschaften sollte natürlich überwiegend persönlich oder im Dialog vonstatten gehen. Auf der anderen Seite ist es einfach nicht möglich, gerade in großen Organisationen, wie jetzt zum Beispiel bei Trumpf, kannst du ja nicht mit jedem Einzelnen sprechen. Die Frage ist, inwieweit verändert sich Führung durch neue Medien? Guck dir allein das an, was du auf LinkedIn oder auf Podcasts und so weiter lesen kannst. Inwieweit nutzt ihr das auch in großen Unternehmensorganisation. Aber ich finde, LinkedIn-Nutzen ist nicht mal ein Thema der Größe, sondern du findest ja alle möglichen Couleur da.
Ja, die Frage ist halt, ob du es dann kuratierst und auf deine Bedürfnisse anpasst. Das machen wir zum Beispiel. Wir haben LinkedIn Learning allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Aber es ist natürlich ein Wust, in dem du dich kaum zurechtfindest. Und deshalb kuratieren wir bestimmte Inhalte. Wir erlauben Bewertungen in unserem internen Firmennetzwerk von Kursen. Das heißt, du kannst gucken, was hat anderen gefallen, die die gleichen Herausforderungen haben, die du hast. Also auf der Schiene sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Was natürlich ganz stark zugenommen hat, ist die virtuelle Kommunikation. Also Formate wie diese machen wir auch intern sehr stark. Wir machen ein regelmäßiges Videoformat, in dem die Vorstände mit allen Mitarbeitern über aktuelle Herausforderungen kommunizieren. Bei uns gibt es schon immer einmal im Monat weltweit eine Mitarbeiterveranstaltung, in der über die aktuellen Zahlen, die aktuellen Herausforderungen gesprochen wird, also das Wetter gebracht wird. Und das ist der gleiche Foliensatz im Wesentlichen, der weltweit, egal ob in Asien, in Amerika oder in Schramberg im Schwarzwald gezeigt wird. Und das ist auch ein echter Mehrwert. Und diese ganzen Kommunikationswege zu nutzen, natürlich auch im Employer Branding, über Social Media Leute anzusprechen, gut, in diesen Zeiten etwas weniger, aber natürlich, wir sind ja antizyklisch in unserer Nachwuchsentwicklung, also gerade in der Krise daran interessiert, jungen Leuten eine Einstiegschance bei Trumpf zu ermöglichen. Da brauchst du diese sozialen Netzwerke und sozialen Medien und wir nutzen die rauf und runter.
Ja, ich denke, das kann man heute nicht wegblenden. Das sehe ich ganz genauso. Man muss neue Technologien auch im Rahmen seines Führungsinstrumentariums mit nutzen. Schließt sich natürlich zwangsläufig die Frage an, inwieweit wird sich in Zukunft Führung verändern durch die verstärkte Einführung von AI oder KI, wie du es immer auch nennen willst. Ich sag mal, kannst du dir das vorstellen, dass du den Dialog mit einem Chat beginnst? Ich sag mal, stelle ich mir gerade schwierig vor. Wie würdest du das sehen? Was kommt da auf uns zu?
Ich kann mir das schon vorstellen und sehe auch die ersten Anzeichen. Ich habe für Trumpf, für die HR-Welt eine Leitplanke vorgegeben, die sagt, Entscheidungen über das Schicksal von Menschen überlassen wir nicht einem Algorithmus, den wir nicht verstehen. Das bedeutet keine Personalauswahl, keine Personalentwicklungsentscheidung, Beförderung etc. über KI. Ob ich das in 5 Jahren noch genauso sehe, weiß ich nicht. Ich möchte auf jeden Fall hier nicht Frontrunner sein oder Fast Follower sein, sondern mal die Entwicklung abwarten. Aber wir können uns durchaus vorstellen und gucken uns das gerade an. Es gibt erste Mentoring-Coaching-Angebote aus der KI-Welt, wo du beispielsweise eine schwierige Führungssituation vor Augen, du führst in einer halben Stunde ein Kündigungsgespräch mit einem Mitarbeiter und willst noch mal eben wissen, was die wichtigsten Regeln sind, dann könntest du dir dort einen Rat holen, das Gespräch simuliert einmal durchspielen oder dir eine Checkliste ausdrucken mit den wichtigsten Dingen, auf die du achten musst. Da bin ich eher positiv und denke, das darf nie Führungsarbeit ersetzen. Das könnte ein zusätzlicher Aspekt sein, den wir künftig in der Führungsarbeit nutzen.
Okay, also das heißt, Themen über AI präzisieren, vielleicht unterstützend wirken lassen, vorerst weiter auf Sicht fahren. Ansonsten ist Führung, wenn du auch das Thema der Empathie betonst, sicherlich nach wie vor ein personales Thema,
absolut,
was gegebenenfalls über neue Formate der Medien unterstützt wird.
Ja, genau so.
Siehst du unterschiedliche Führungsansätze in unterschiedlichen Kulturen? Trumpf ist ja mit seinen knapp 20.000 Beschäftigten ein internationaler Spieler. Funktioniert Führung im Ausland, in Asien, in Südamerika oder in Nordamerika anders als hier in Deutschland?
Ja, eindeutig. Und darauf muss man auch Rücksicht nehmen. Es gibt kulturspezifische Sonderheiten. Ich greife mal eines raus. Das Thema Feedback ist in der asiatischen Kultur deutlich weniger angelegt als in unserer Kultur. Und übrigens auch Amerikaner geben anders Feedback, als wir das tun. Aber bleiben wir in Asien. Da war es für uns schon ein relativ langer Weg, unsere Wünsche nach Augenhöhe zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, nach Feedback geht in beide Richtungen und nicht, wie es klassisch der Fall übrigens auch hier in Deutschland bei Trumpf vor 50 Jahren war, Feedback ist, ich Führungskraft sag dir Mitarbeiter, was du falsch gemacht hast. Ja. Das war in Asien noch sehr viel länger. Also wir haben gerade jetzt ein wunderbares Feedback-Beispiel gesehen, wie in Korea mit der Führungsmannschaft daran gearbeitet wurde, auf diese Augenhöhe und gemeinsam Feedback erarbeiten, Feedback geben, Feedback nehmen. Langer Weg, sehr erfolgreich, und ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass man daran arbeitet. Und das ist nicht deutsche Kultur exportieren und missionarisch irgendwie alle gleich machen zu wollen, sondern einfach in einem internationalen Kontext ein paar Mindeststandards zu haben, wie wir Führung, wie wir miteinander bei Trumpf sehen und uns wünschen, dass dieses auch in allen Geschäftsbereichen, in allen Regionen der Fall ist.
Gut, heißt für uns, wenn du sagst, Führung ist, dass Menschen jemanden folgen auf dem Weg in die Zukunft, gibt es aber eben auch international unterschiedliche Wege dahin, die man jeweils in seiner sozusagen Führungsumsetzung interpretieren und berücksichtigen muss. Kommen wir zur letzten Frage, das ist der Blick in die Zukunft. Ja, 2025, sagen wir mal 10 Jahre. Wie sieht die Zukunft in 10 Jahren 2035 aus? Kann man das heute schon sagen? Was wird sich ändern?
Der von mir sehr geschätzte Karl Valentin hat mal gesagt, Voraussagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und das gilt hier wahrscheinlich auch. Ich meine, nimm allein das Thema KI. Hätten wir vor 10 Jahren gesprochen, hätte keiner von uns beiden über KI-Anwendungen und ihre disruptive Kraft auch bei Führung gesprochen. Und insofern weiß auch keiner von uns, was die Next Big Things sind, die Führung beeinflussen. Vielleicht muss man es aber auch nicht wissen. Das kommt wieder zurück auf mein Thema, nicht New Leadership, sondern Good Leadership. Ja, wenn ich einfach im Hier und Jetzt mit den Herausforderungen, die da sind, gut umgehe, ein Ohr am Markt habe, meine Radarantennen ausgefahren habe, was die Zukunft angeht, dann werde ich auch in der Lage sein, mit den heute vielleicht noch gar nicht sichtbaren Zukunftsanforderungen gut umzugehen. Und ich glaube, dieses Besinnen auf die Führungsmantras im Hier und Jetzt, das würde uns allen gut tun.
Ja. Inwieweit bist du optimistisch? Ich finde diese Führungslücke, dass man das, was Andrea im Eingang zitiert hat, dass man sich zwar intensiver mit Führung beschäftigt, das ist auch, ich meine, es vergeht ja kaum ein Harvard Business Manager, in dem nicht intensiv über Führung gesprochen wird, und das die ganze Zeit, und nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Auswertungen, die darlegen, dass die Lücke zwischen dem, was wir über Führung erreichen wollen, und zwischen dem, was die Menschen tatsächlich erleben, ich glaube, diese Lücke entsteht natürlich über das Menschsein. Aber wie hoch ist dein Confidence-Level, dass wir mit den Technologien, den zusätzlichen Medien, der intensiveren Beschäftigung mit Führung, dass es gelingt, diese Führungslücke in Zukunft etwas zu reduzieren und ein Teil unserer Führungsvorhaben, ich sag mal, du machst Personal, ich mache mehr Personal, und das ist ja etwas, was uns täglich begegnet, indem wir täglich arbeiten, ja, dass es gelingt, ich sag mal, in diesem Pfad in die Zukunft voller Wechselimpulse mehr Menschen zu begeistern. Wie würdest du das sehen?
Wenn ich da nicht zuversichtlich wäre, müsste ich sofort aufhören und meinen Job an den Nagel hängen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Das ist halt ein langwieriger Prozess. Wissen, man muss 7-mal die Dinge gehört haben, bevor man sie internalisiert hat. Man muss Führung 10-mal geübt haben, bevor man darin wirklich gut ist. Und dieses jetzt dauernde Beschäftigen mit dem Thema empfinde ich als richtig, als wichtig. Und ich glaube, dass wir in einen zunehmenden Korridor geraten, in dem allen klar wird, dass Differenzierung über gute Führung, über Erfolg und Misserfolg des Unternehmens entscheidet. Und das stimmt mich zuversichtlich.
Oliver, vielen Dank für den optimistischen Ausblick, für das knackige Statement hier. Danke für deine Ausführungen. Ich wünsche euch auf diesem Weg bei Trumpf und auch darüber hinaus nur das Beste. Und sag schon mal vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Dank zurück. Vielen Dank.
Ja, Andrea. Ich finde, Oliver hat in meinen Augen wunderbar gezeigt, wie Haltung, wie Führung heute im 21. Jahrhundert gelebt werden kann und warum es so extrem wichtig ist, die von dir angesprochene Führungslücke permanent jeden Tag offensiv zu begegnen und auch alle Medien, alle Technologien mitzunehmen. Ich glaube, davon können wir alle einiges in unseren Arbeitsalltag mitnehmen. Wie siehst du das?
Ich habe auch extrem viel mitgenommen, Frank. Also vielen Dank auch für deine tolle Gesprächsführung. Ich fand natürlich total toll, ganz am Anfang das, was er gesagt hat, richtig machen statt neu machen. Das war natürlich erstmal das Statement, was mich so abgeholt hat, und dann natürlich auch seine Erklärung. Also natürlich, was brauchen Leader, ne, damit man ihnen folgen möchte? Du bist darauf ja dann auch eingegangen. Die Neugier, die Empathie, klar. Sie müssen führen wollen, auch klar. Aber das fand ich halt besonders interessant, diesen dritten Punkt, Zeit haben für Führung und auch dann diese Zeit nutzen, um das Why, also warum mache ich etwas hier in unserem Unternehmen, um das rüberzubringen? Und da habe ich das Gefühl, dass das eben so nebenbei gemacht wird. Es wird nebenbei geführt und eben diese Zeit, darauf liegt da nicht der Fokus. Und ich finde, dass natürlich da das Unternehmen das extrem gut macht, hat man gesehen. Sie haben 1600 Führungskräfte, hat Herr Maaßen erzählt, und damit dann eine Tagung zu machen, einen Workshop zu machen. Du hast gesagt, ne, sie haben knapp 19.000 Mitarbeitende. Das ist hier schon ein sehr gutes Role Model, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Was hat dich noch begeistert, Frank?
Ja, mir ging es ganz genauso. Ja, zunächst mal fand ich es interessant, dass Führungsprinzipien unabhängig von der Zeit sind, dass sie generalistisch sind. Es ist unabhängig vom Unternehmen, von hier und jetzt, sondern das Thema wie Ehrlichkeit, zuhören, Zeit nehmen. Das sind ja ganz wichtig, kein Theater machen, ja, sondern Menschen ernst nehmen. Das ist ja die Botschaft. Nimm sie ernst. Ja, und gerade in Krisenzeiten, geh raus aus der Tür und kommuniziere das, was du weißt, auch wenn du selber vielleicht, ich sag mal, nur Indikationen hast für das, was deine Entscheidung beeinflusst. Und darum geht es ja. Und dass du alle Medien dazu nutzen kannst und dass sich vielleicht auch in der Technologie Themen mit Blick nach vorne verändern, aber dass die menschlichen Werte, die dabei mitschwingen, immer die gleichen sind. Und das fand ich schon mal ein Statement, sehr mutig, sehr klar, sehr offensiv, beeindruckend. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht nur interessiert, sondern auch persönlich weiterbringt.
Genau den Punkt habe ich mir auch hier fett unterstrichen. In Krisenzeiten in den Maschinenraum gehen und Zeit mit den Arbeitnehmenden zu verbringen. Das war für mich auch wieder so eine Quote, die du auch gerade hier noch ansprichst. Natürlich auch die Kommunikation nach außen, die ehrliche Kommunikation. Ich finde, davon können wir noch viel, viel mehr in Deutschland gebrauchen, dass uns einfach auch gesagt wird, was los ist. Aber halt auch dieser Fokus auf die Mitarbeitenden zu legen und zu gucken, ja, ich bin hier der Wettermacher, wie ihr das so schön rausgearbeitet habt. Und ich sage sozusagen oder prognostiziere, was ich denke, was los ist, aber ich höre auch meinen Mitarbeitenden zu und daraus entwickle ich wieder meine nächste Führung oder meine nächsten Schritte. Was ist denn gerade nötig? Welche Trainings brauchen vielleicht Mitarbeitende gerade? Welche Skills können wir jetzt gerade in Krisenzeiten nochmal verbessern oder nochmal dran schleifen, damit wir, ja, wie man so schön sagt, die Leute auch an der Stange halten, damit die Leute zufrieden sind und gerne für uns arbeiten und gerne gemeinsam dann das Unternehmen mit nach vorne bringen. Also das fand ich ein toller Talk und wieder ein richtig toller Gast, lieber Frank.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich denke, Andrea, an dieser Stelle können wir für heute Schluss machen. Es waren so viele tolle Impulse dabei, dass wir das erstmal in Ruhe sacken lassen können. Ja, es war auf jeden Fall eine große Freude, einen versierten, erfahrenen und Vollblut-Personaler hier bei uns zu Gast zu haben, der eben seine Erfahrung und sein Fachwissen eben nicht nur mit uns geteilt hat, sondern auch prägnant auf den Punkt gebracht hat. Genauso machen wir in den nächsten Folgen weiter, lieber Andrea. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
So sieht's aus, lieber Frank. Das war Wirtschaftsklartext vom Feinsten, wie ich finde. Danke euch nochmal für diesen Talk. Wir freuen uns, wenn auch ihr in der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute ist der Podcast von Ferchau. Überall, wo es Podcasts gibt.